Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen heute Abend. Liebevoll statt gesetzlich und dann Next Step. Das ist der große Rahmen. Und dann denkt man sich erstmal, ja, liebevoll statt gesetzlich. Damit kannst du eigentlich erstmal irgendwie überhaupt nicht punkten. Wenn ich sage, ja, komm hier, liebevoll statt gesetzlich, da sag ich doch, ja klar. Weil das ist schon fast ein Schimpfwort, wenn man sagt, hey, du bist ja so richtig gesetzlich. Oder du bist das, das heißt, du bist so unflexibel und du bist irgendwie so immer nur so. Und was soll daran Gutes sein? Und da reizt mich dann natürlich gleich mal die ganze Sache von der anderen Seite anzugucken und zu überlegen, wieso denn eigentlich gesetzlich? Wo kommt das eigentlich her? Ist das alles so schlecht? Denn wenn ich mir jetzt mal überlege, bin ich lieber gesetzlich krankenversichert als liebevoll. Das ist ja auch ein Ding. Ich bin auch gern liebevoll gesetzlich krankenversichert, aber wenn ich gesetzlich krankenversichert bin, weiß ich, dass es da vernünftige Regeln gibt, dass mein Zahnarztbesuch bezahlt wird und mein gebrochenes Bein und dass das dann über die Kosten abgerechnet wird, die ich bisher schon einbezahlt habe. Und wenn ich nicht genug Geld einbezahlt habe, dann wird das auf Kosten anderer auch noch geheilt. Das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Ihr seht also, es gibt irgendwie bei liebevoll statt gesetzlich, das kann man gar nicht unbedingt so richtig gegeneinander abgrenzen. Das sind zwei Kategorien, die jeweils ihren Wert haben. Die Frage ist nur, wo und wie wenden wir welche an? Im großen biblischen Rahmen hat Gott beide Kategorien verwendet. Paulus sagt, Gott hat seinem Volk das Gesetz gegeben, damit die Menschen überhaupt mal begreifen, wo sie stehen. Wir kennen das alle. Wir haben so gewisse Selbstzweifel, aber wir sind auch oft recht gute Darsteller nach außen. Man kann ja viele Dinge überdecken, man kann viele Dinge ja einfach so wegwischen, dass andere das gar nicht merken, was da los ist. Oft machen wir uns dabei dann ganz schnell selbst was vor. Das ist ja gar nicht so gewesen, ich bin ja gar nicht schuld gewesen, da war ja irgendein anderer schuld oder das waren die Umstände oder irgendwas ist passiert, ich hatte das halt nicht im Blick. Also wir bügeln dann die Dinge schnell hin und irgendwie implizieren wir bei diesen ganzen Dingen, dass Gott eigentlich immer auf unserer Seite steht, weil Gott ja eigentlich der liebe Gott ist und er ist immer so lieb, dass er immer für uns ist und alles richtig, alles was wir machen, immer gut und immer von ihm abgesegnet wird. Er kann ja nur beide Augen zudrücken. Er ist sozusagen vollkommen harmlos und handzahm. In Römer 13 schreibt Paulus jetzt aber, da müssen wir mal genauer hingucken, und das ist jetzt das. Er schreibt, das Gesetz ist uns deswegen von Gott gegeben, damit wir mal einen Anhaltspunkt haben, damit wir nicht nur einfach nur unsere Gedanken über Gott fließen lassen können und Gott so in unser Leben einbauen können, wie wir Lust darauf haben. Er sagt, denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Gott gab den Menschen also sein Gesetz unter anderem dafür, dass wir überhaupt erstmal feststellen können, wo wir auf der falschen Fährte sind, wo wir nur unser dickes, fettes Ego bedienen und sonst an wenig anderes denken und verschiedene andere Dinge. Paulus erklärt, wir sollen außerdem erkennen, dass wir unser Verhältnis zu Gott nicht damit nur regeln können, dass wir irgendwelche ja, Dinge einhalten, die er uns sagt. Es ist nicht so, dass wir einfach sagen, Gott hat jetzt 15 Regeln für uns aufgestellt und wenn wir die halten oder 10 Gebote oder 536, wenn wir die halten, dann ist alles gut. Paulus sagt, wir haben das Gesetz bekommen, das Volk Israel hat das Gesetz unter anderem auch deswegen bekommen, dass die Menschen sehen, wir können gar nicht so viele Dinge einhalten, dass wir damit Gott gerecht werden würden. Wir schaffen das gar nicht aus eigener Kraft. Und es stellt sich hier die Frage, warum tut Gott das? Der könnte uns doch einfach in Ruhe lassen. Wo kein Richter ist, da ist kein Kläger. Gott tut das, weil er aus unserem Leben etwas viel Besseres machen möchte, als wir es alleine hinbekommen würden. Das kommt ganz hervorragend bei dem Begriff heraus, den Paulus in diesem eben genannten Text zeigt, Hamartia. Jetzt das nächste Bild. Okay, Hamartia, Sünde, heißt eigentlich Zielverfehlung. Also wenn ein Bogenschütze auf sein Ziel schießt, dann begeht er Hamartia, Zielverfehlung, Sünde, wenn er nicht trifft. Und das ist Gottes Vorstellung von dem, was Sünde bedeutet und was das Gesetz aufdeckt. Wir haben in unserem Leben an manchen Stellen einfach das Ziel verfehlt. Und da lesen wir beispielsweise, jetzt die nächste Folie bitte, in 3. Mose 19, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Oder in Johannes 1, Vers 16, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Gottes Heiligkeit und Gottes Fülle sind sein Maßstab für unser Leben. Dazu später noch ein bisschen mehr. Aber eben zuerst legt er überhaupt mal einen Maßstab an. Ein zweiter wichtiger Punkt, warum Gott uns ein Gesetz gegeben hat, ist, dass wir einen sicheren Rahmen haben. Das habe ich gerade mit dieser Krankenversicherung schon mal angefangen zu erklären. Für mich ist da immer ein Bild, was ich in meinem Leben total verinnerlicht habe. Das bin jetzt nicht ich, aber so ähnlich sah es mal aus, als ich beim Skifahren war. Ist schon etliche Jahre her. Und es wurde immer dichter und verschneiter und nebliger. Ich fuhr mitten durch die Wolken. Und ich hatte aber ja die Zeichen auf der Piste, dass ich sehen konnte, okay, da geht's weiter. Und ich konnte immer gerade so bis zum nächsten Zeichen sehen, so ungefähr oder meistens. Und irgendwann habe ich dann so ein Zeichen gesehen vor mir, das war nur so ein Stock mit wie so einer rot-orangen Klopapierrolle obendran. Da dachte ich, ja, hier ist so komisch, ich sehe gar nichts. Jetzt fährst du mal um dieses Zeichen rum und dann hältst du an und dann guckst mal, wo es weitergeht. Und so in allerletzter Sekunde habe ich gesehen, irgendwie ist da was faul und ich habe noch vor diesem Stock angehalten und habe mich dann umgeguckt und gesehen, ach, da geht's ja gar nicht weiter, da geht's weiter. Ich hätte jetzt sagen können, ach, eigentlich ist mir das egal, diese Signale, die da sind, ich fahre halt irgendwie. Als ich dann nachher wieder vorbeikam, dann war das Wetter so ungefähr. Da war dann alles klar, die Sonne schien. Und da habe ich genau an dieser Stelle gesehen, dass hinter diesem Stock mit dieser orangen Klopapierrolle es etwa 300 Meter senkrecht nach unten ging. Und da dachte ich, was für ein Glück und was für ein Segen, dass es Signale und Zeichen gibt, an die man sich halten kann. Und ich glaube, so ist das mit den Geboten Gottes. Gott hat uns Gebote gesteckt und in diesem Rahmen der Gebote, das ist wie so ein Feld, was er aussteckt, in diesem Rahmen leben wir sicher. In diesem Rahmen dürfen wir sicher sein. Dieser Rahmen hilft uns. Und er hilft nicht nur uns, sondern er hilft auch anderen. Denn meine eigene Freiheit müsste spätestens da aufhören oder zumindest müssen wir darüber nachdenken, wo sie die Freiheit eines anderen eingrenzt. Und ein Gebot, ein Gesetz regelt die Sachen ja. Also Gesetz und gesetzlich haben eigentlich einen guten Sinn und geben die Möglichkeit zur Einordnung, bringen Sicherheit. Und um das jetzt sozusagen mal im Hinterkopf zu halten, oder das halten wir im Hinterkopf und dann kommen wir mal zum ersten Teil. Liebevoll statt gesetzlich. Gott hat uns mit Jesus den entscheidenden Schritt daraufhin gezeigt und Jesus hat ihn daraufhin getan, dass er uns sagt, diese Sache mit dem Gesetz, das ist wichtig, aber es gibt noch was mindestens genauso wichtig ist, was noch einen weiteren Schritt uns voranbringt, denn du schaffst ganz vieles nicht, wenn du das allein machen willst. In Johannes 1, Vers 17 heißt es, Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus hat uns das vorgelebt, hat viele Menschen dahin geführt. Wir haben gerade das gute Beispiel von der Sarah gehört mit der Frau am Brunnen oder die Geschichte vom Samariter, die erzählt, oder die Geschichte vom Zachäus, den er vom Baum runterholt, sagt, Zachäus, bei dir will ich heute was essen, obwohl jeder sagte, was, bei dem Zachäus, das geht doch nicht, der macht alle möglichen schrecklichen Sachen, der betrügt Leute und so, und zu dem kann man doch nicht gehen. Und Jesus sagt, ich gehe zu dem, ich rede mit dem, und das verändert sein Leben, weil Jesus anders handelt als andere. Liebevoll mit ihm. Liebevoll statt gesetzlich. In Matthäus 22, das ist der nächste Text, lesen wir, da fragen die Leute, die kriegen das mit und sagen, Jesus hält sich ja gar nicht an die Gesetze. Das passt irgendwie nicht mit unserer Spiritualität zusammen. Wie soll das funktionieren? Und sie fragen, was ist denn jetzt das höchste Gebot in den Gesetzen? Du machst mal so und mal so. Und Jesus sagt dann, das höchste Gebot heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste, und das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das gefällt mir auch deswegen so gut, weil Jesus die Leute, die so am Gesetz kleben, mit dem Gesetz weiterführt, auf eine neue Stufe führt. Denn das Problem bei der ganzen Sache mit den Gesetzen ist, dass ein Gesetz oft nicht das Herz erreicht. Das Herz der Menschen wird in der Regel nicht durch Gesetze erreicht. Und Gott will unser Herz. Und wenn ich mit einem Gesetz auf jemanden zugehe und sage, ich finde ja ganz toll, aber du musst jetzt erstmal das und das und das machen, dann haue ich ihm schon so ein Gesetz vor und dann kann es schon richtig schwierig werden. Ein Gesetz erreicht in der Regel nicht das Herz eines Menschen. Das ist der Schlüssel, das ist die zweite Kategorie, die wir ernst nehmen sollen, wenn es um Umgang mit anderen geht. Wollen wir ihr Herz erreichen, nützt Gesetzlichkeit gar nichts. Da geht's um liebevolles Handeln. Und dennoch brauchen wir natürlich Regeln, wir brauchen Grenzen, wir müssen auch miteinander über die Regeln und Grenzen sprechen. Natürlich kann man sich da uneins sein in verschiedenen Dingen. Liebevoll miteinander umgehen heißt ja nicht, dass ich alles nur gut finde, was der andere macht. Manchmal heißt liebevoll umgehen auch jemanden hinweisen und sagen, pass mal auf, ich habe so das Gefühl, dass das schwierig ist, dass das schwierig wird, wenn du so weitermachst. Und da den richtigen Ton zu treffen, das kann auch ganz schön schwierig sein. Aber die Leute einfach weiterlaufen lassen, das geht auch nicht unbedingt. Und wir merken das ja, wenn wir Freunde oder Freundinnen haben, die uns sehr nahe sind, können wir denen viel eher solche Sachen sagen, weil es eben sehr persönlich sein kann, als wenn uns die Leute sehr weit weg sind. Da sind wir dann eher so, das muss aber so und so sein. Und bei Freunden, die uns am Herzen liegen, denen wir auch Liebe entgegenbringen, Zuneigung, Freundschaft, dann sagen wir, du, ich glaube, das ist wichtig. Ich möchte jetzt nicht, dass das, ich denke, du müsstest dich da verändern an der einen oder anderen Stelle. Natürlich hängt unser Umgang miteinander auch davon ab, aus welchem Setting wir kommen. Auch da ist wieder so eine Quelle, die es schwierig machen kann. Mit welcher Sozialisation wir aufgewachsen sind, das können wir eigentlich so gut wie nie abschütteln. Vielleicht kennt ihr den netten Spruch, du kannst eine Angela Merkel aus dem Pfarrhaus bringen, aber ein Pfarrhaus nie aus der Angela Merkel. Das heißt, wir sind immer so ein Stück geprägt von dem, was wir in unserer Vergangenheit, in unserer Geschichte mitbekommen haben. Und auch das macht es wiederum ein Stück, ich würde mal sagen, interessant, wenn wir miteinander umgehen. Und ich glaube, hier können wir wirklich auch viele Unterschiede mit liebevollem Handeln überwinden. Denn der eine kommt von hier, der andere kommt von da und da tickt man vielleicht schon mal ganz anders. Letztlich geht es im Umgang mit anderen eben darum, dass wir zu verstehen versuchen, was sie bewegt, was ihnen Sorgen macht, was ihnen Freude macht. Es geht darum, dass wir versuchen, uns in andere auch hineinzuversetzen, bevor wir über sie urteilen. Wieso macht die denn das? Wieso macht er das denn? Und am schnellsten sagt man, die sind ja blöd oder die blicken es nicht. Aber das ist ganz anders. Meistens haben die Leute einen ganz tollen Grund, warum sie Dinge tun. Oder sie meinen, einen zu haben. Und wenn wir die nur abkanzeln, kommen wir da nie weiter. Liebevoll handeln heißt auch versuchen zu verstehen, was den anderen bewegt. Und da geht es darum, dass wir bereit sind, dem anderen beizustehen und ihn nicht als Konkurrenten abzuhängen. Das kann in christlichen Kreisen auch schwierig sein, denn wenn meine eigenen Befürchtungen und Ängste angerührt werden, dann bin ich ganz schnell ganz subjektiv. Da ziehe ich mich ganz schnell zurück und denke, das ist gefährlich. Das ist ja oft so eine Sache, die man sich gar nicht wirklich bewusst macht. Aber da denke ich, müssen wir auch immer wieder hinkommen zu überlegen, warum reagiere ich so oder warum reagiert der andere so? Und wenn wir miteinander dann ins Gespräch kommen, dann kommen wir einen guten Schritt voran. Mein Ziel, das ich mir immer wieder vor Augen male, ist, dass ich lernen möchte, wie Jesus es gesagt hat, Gott von Herzen zu lieben und meinen Mitmenschen wie mich selbst zu lieben. Und das Schöne ist, dass ich diesen Weg nicht allein gehe, denn Gott verändert mich permanent zum Besseren, wenn ich mich ihm aussetze. Er lässt die Früchte des Geistes, wie es im Galaterbrief heißt, in mir wachsen. Und das geht, wie eben das Wachsen von Früchten immer so geht, nicht von heute auf morgen. Aber es geht. Und es geht nicht nur bei mir, sondern es geht auch bei meinem Gegenüber. Kann ich ihm vielleicht helfen dabei? Wenn das geht, dann habe ich liebevoll an ihm gehandelt. In Galater 5, jetzt der nächste Text, lesen wir, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren, nicht neidisch aufeinander sein. Das finde ich einen ganz tollen Beispielkatalog dafür, was liebevoll miteinander umgehen bedeuten kann. Und um das nochmal ein bisschen in ein Bild zu fassen, vielleicht kennt ihr die Sagrada Familia in Barcelona von Gaudi, eine irre Kirche, ganz fantastisch. Und eine Sache, die mich mit am allermeisten an dieser Kathedrale beeindruckt hat, diese Dinger da oben, das sieht aus wie so Blumen, die aus diesen Spitzen überall rauswachsen. Und Gaudi hat gesagt, das sind die Früchte des Geistes. Das finde ich so eine tolle Darstellung. Aber darum geht es. Liebevoll statt gesetzlich. Wir sind auf dem Weg und wir wollen Gott bitten, dass er uns diese Früchte des Geistes schenkt, dass er uns einen guten Umgang miteinander schenkt, dass wir immer neu uns beobachten, immer neu von Jesus lernen, wie er mit den Leuten umgegangen ist. Und wir dürfen wissen, wir sind nicht allein auf diesem Weg. Gott macht da mit uns was. Er setzt einen Schritt, er hilft uns, dass wir einen Schritt nach dem anderen setzen. Den Next Step können wir da machen. Er möchte, dass ich mit gleicher Liebe, mit Hilfe und Gnade mit meinen Mitmenschen umgehe. Und durch diesen Prozess wird dann mein Leben reich von ihm gesegnet. Amen.